Eiserne Flöte Nummer 4. Was Pai Ling erreicht. Pai Ling und Upasaka Pang Yun studierten zusammen unter Ma Zu, dem Nachfolger Nan Yues. Als sie sich eines Tages auf der Straße trafen, bemerkte Pai Ling: Unser großer Vater sagte vom Zen, wenn jemand behauptet, es sei etwas Bestimmtes, so schießt er völlig daneben. Ich frage mich, ob er es je irgendeinem Menschen gezeigt hat. Upasaka Pang Yun antwortete: Ja, das hat er getan. Wem? Fragte der Mönch. Da, diesen Burschen hier, erwiderte der Laie, indem er mit dem Finger auf sich deutete. Was du erreicht hast, ist so schön und tief, dass selbst Manjushri und Subhuti dich nicht genügend preisen können. Dann sagte der Laie zum Mönch: Ich frage mich, ob irgendjemand weiß, was unser großer Vater mit Zen gemeint hat. Der Mönch gab keine Antwort, setzte seinen Strohhut auf und ging davon. Gib acht, rief Upasaka Pang Yun ihm nach, aber Pai Ling ging seines Weges, ohne sich umzusehen. Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Pai Ling und Pang Yun. Upasaka heißt Laienschüler. Pang Yun waren beide Schüler von Ma Zu. Ma Zu ist einer der ganz großen Meister der Zen-Geschichte. Sehr wichtige Figur. Und der hat gesagt, wenn jemand behauptet, es sei etwas Bestimmtes, Zen sei etwas Bestimmtes, schießt er völlig daneben. Und die beiden Schüler diskutieren jetzt diese Aussage und fragen sich, was er damit gemeint hat. Ma Zu hat offensichtlich keine positive Aussage darüber getroffen, was Zen ist, worum es bei Zen geht. Und er hat sogar gesagt, jede Aussage, die in diese Richtung gehen könnte, schießt völlig daneben. Das ist ziemlich frustrierend. Wenn man diese Geschichten liest, dann möchte man eigentlich herausfinden, worum es eigentlich bei Zen geht. Und so setzen die Schüler diesen Dialog fort, diese Diskussion. Sie stellen eben doch die Frage, ob es nicht irgendetwas gibt, was Zen ist. Wenn man vielleicht es mit Worten nicht erreichen kann, dann kann man es vielleicht irgendwie zeigen. Irgendwie demonstrieren oder irgendwie definieren, eingrenzen. Mazu hat gesagt, wenn ihr das versucht, wenn ihr sagt, das ist Zen, dann schießt ihr völlig daneben. Wenn wir das erste Mal mit der Zen-Welt der Koans in Berührung kommen, stürzt sie uns in eine tiefe Verwirrung. Weil wir diese Geschichten, die wir da hören, nicht einordnen können. Rinzai sagt an einer Stelle, du kannst keinen Pfahl in das leere Weltall schlagen. Das ist für uns aber total wichtig. Wir wollen irgendwo Pfähle reinschlagen, zu denen wir uns in Beziehung setzen können und die uns sagen, was richtig und was falsch ist, wer ich bin, was der Rest der Welt ist, wie ich mich der Welt gegenüber verhalten kann, was gut und böse ist, was ein richtiger und was ein falscher Weg ist. Und mit diesem Anspruch gehen wir auch an die Zen-Übung heran. Also wir akzeptieren am Anfang, dass das alles sehr verwirrend ist für uns, was da beschrieben wird. Aber das liegt halt daran, dass wir das noch nicht gut genug wissen. Wenn wir Zen erstmal richtig verstehen, ist das für uns überhaupt nicht mehr verwirrend. Dann sind diese Geschichten sehr klar und dann können wir auch ganz genau sagen, was Zen ist. So die Hoffnung. Und mit dieser Art, mit Koans umzugehen, beißen wir von Anfang an auf Granit. Denn unser Versuch, diese Geschichte irgendwie einzuordnen, die wir da hören, und sie irgendwie in unserer Wirklichkeit zu verankern, indem wir sie in Beziehung setzen zu anderen Dingen und diesen Beschreibungen Bedeutung beimessen, führt eigentlich dazu, dass wir stecken bleiben. Am Anfang ist da nur diese kleine verwirrende Geschichte, ein kleines Problem. Koans laden uns dazu ein großes Problem daraus zu machen. Also es ist nicht nur so, dass wir diese Geschichte nicht verstehen, sondern wir bauen noch eine Zusatzgeschichte dazu, in der Hoffnung, dass wir damit diese Verwirrung irgendwie eingrenzen können. Das ist so ein bisschen wie Christo. Wir verpacken die Wirklichkeit mit Überzügen, um uns das Gefühl zu geben, dass wir das Ganze unter Kontrolle haben. Wenn wir nicht verstehen können, was in dieser Geschichte los ist, dann erfinden wir irgendetwas dazu, was dem Ganzen Sinn gibt, womit wir uns das einordnen können und wir sagen können, das ist akzeptabel, das ist richtig, das ist falsch, was uns also aus dieser Verwirrung wieder herausholt oder uns unsere Verwirrung nicht spüren lässt. Tatsächlich sind nicht nur diese Geschichten verwirrend. Sie sind nur speziell darauf angelegt, uns das sehr deutlich zu machen. Die Geschichten, die wir benutzen, um diese Verwirrung zu überdecken oder einzuhegen oder einzuzäunen, sind für sich genauso verwirrend, wenn ich sie weiter verfolge. Jede Erzählung, wie die Welt letztendlich funktioniert, die darauf basiert, dass es eine objektive Wirklichkeit außerhalb meines Geistes gibt, ist letztendlich auch etwas, was vollkommen daneben schießt. Nicht nur diese Geschichten, sind verwirrend, sondern unser ganzes Dasein ist verwirrend. Verwirrend ist es aber nur dann, wenn wir es mit etwas vergleichen, was ganz andersartig ist. Und das ist eigentlich das, was bei uns ständig passiert. Wenn wir irgendetwas erleben, was auch immer es sei, dann versuchen wir meistens ein Modell zu finden, warum das so ist. Und zwar motiviert davon, ob das, was passiert, für uns akzeptabel ist oder nicht. Wenn etwas akzeptabel ist, wenn der Tee gut schmeckt oder genau richtig schmeckt, dann kommen solche Gedanken nicht. Wenn ich draußen in der Sonne sitze und alles in Ordnung ist, in Anführungsstrichen, kommen solche Gedanken auch nicht. Aber wenn ich in eine Situation reingerate, wo ich mit dem, was gerade passiert, mit dem, was ich gerade erlebe, nicht einverstanden bin, dann fange ich an, eine zweite Welt zu schaffen. Es gibt dann einerseits die Welt, wie sie gerade ist, so wie der Tee jetzt schmeckt. Der Tee ist zu kalt, die ich vergleiche mit der Welt, wie sie sein sollte. Der Tee hat genau die richtige Temperatur. Genau der Unterschied zwischen diesen beiden Welten, zwischen diesen Wirklichkeiten, nämlich der Wirklichkeit, die da ist, der Tee genau an der Temperatur, die er jetzt gerade hat, und meiner ausgedachten Idee, es gäbe noch eine andere Welt, wo es den Tee in einer Temperatur gibt, die richtig ist. Genau dieser Unterschied ist die Ursache des Leidens, wirklich nicht mehr. Das ist die Ursache des Leidens, sagt der Buddha. So beschreibt er das letztlich. Die Vorstellung, etwas könnte anders sein, als es ist. Ist natürlich die Frage, wie wir da rauskommen und vielleicht auch, wie das dann überhaupt entsteht. Wieso passiert das? Warum leben wir ständig in dieser Zweitwelt? Das liegt daran, dass das erstmal eine großartige Fähigkeit ist, die fast nur Menschen haben. Einige andere Tierarten, die intelligenteren auch, ein bisschen, aber minimal. Wir haben die Fähigkeit, unser Leben zu steuern, indem wir Vorstellungen verwenden. Also wenn der Affe da oben von dem Regal die Banane runterkriegen will und nicht so hoch springen kann, dann stellt er sich vor, wenn ich da etwas hinstellen würde, wo ich raufklettern kann, ist der Abstand kleiner, dann kann ich da hochspringen, dann kann ich mir die Banane holen. Kann sogar der Affe. Menschen können das besonders gut. Und jedes Mal, wenn irgendetwas uns begegnet, mit dem wir nicht einverstanden sind, fängt diese Maschine an zu arbeiten. Das heißt, es ist ein kybernetisches System, könnte man sagen. Das hat einen Ist-Wert und einen Soll-Wert. Und sobald Ist-Wert und Soll-Wert voneinander abgleichen, wird diese Maschine angeworfen und produziert jetzt eine Lösung nach der anderen, die irgendwie dahin führt, dass ich das kriege, was ich will. Banane, richtig temperierten Tee und so weiter und so fort. Und das funktioniert bei uns vollkommen automatisch. Und das ist, wie gesagt, eine sehr nützliche Fähigkeit. Diese Fähigkeit, in meinem Geist über Vorstellungen Sachen durchzuspielen, gibt mir die Möglichkeit, sehr flexibel auf sehr schwierige Situationen zu reagieren. Also evolutionär eine tolle Sache. Eine Mammutfalle bauen. Erfindungen machen, herausfinden, wie man bestimmte Hindernisse überwinden kann. All das funktioniert über Vorstellungen. Und es gibt auch buddhistische Schulen und Methoden, die diese Vorstellungen ganz konkret benutzen. Wenn man im Vajrayana mit Visualisierungen arbeitet, ist das eigentlich genau das. Man arbeitet damit, dass man bewusst sich eine andere Wirklichkeit vorstellt, als die, die jetzt gerade da ist. Und es wird gesagt, wenn man das lange genug übt, wenn man das intensiv genug übt, dann wird diese vorgestellte Wirklichkeit so intensiv und so klar, dass sie deutlicher wahrgenommen wird als die normale Wirklichkeit. Kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man sich klar macht, dass wenn man zum Beispiel in einem intensiven Traum ist, dass es überhaupt nicht möglich ist, zu unterscheiden, ob das jetzt wirklich ist oder nicht. Wirklichkeit aus buddhistischer Sicht kennt übrigens keine materielle Wirklichkeit. Wir haben meistens die Vorstellung davon, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt. Das ist ein wenig von unserem physikalischen Weltbild, mit dem wir alle aufgewachsen sind, geprägt. Und das impliziert eigentlich, naiv, Physiker glauben sowas nicht, dass es etwas gibt, was objektiv da ist, unabhängig vom Betrachter, unabhängig von der Sichtweise, das ist einfach genau so. Im Buddhismus gibt es so etwas nicht. Denn der Buddhismus ist nicht an der physikalischen Wirklichkeit unserer Welt interessiert, sondern daran, wie der Geist funktioniert. Wenn man dem Geist etwas vorhält, was realistisch genug ist, dann glaubt er das. Und dann hat das Wirkung. Und Wirklichkeit kommt von Wirkung oder von Wirken. Deswegen haben diese Visualisierungsübungen auch tatsächlich genau diese Wirkung. Wenn man sich vorstellt, dass man ein bestimmter Buddha ist und das lange und intensiv übt und diese Vorstellung immer klarer wird, dieses Bild immer deutlicher wird, dann bekommt man wirklich die Eigenschaften dieses Buddhas. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel das Soto-Zen stark in seiner Form vom Vajrayana beeinflusst ist. Im Soto-Zen wird gesagt, zumindest im Japanischen, du musst dich einfach so verhalten, wie ein Buddha sich verhalten würde, und dann bist du Buddha. 5 Minuten sitzen, 5 Minuten Buddha. Deswegen ist im Soto die Betonung von Zazen noch zentraler als im Rinzai-Zen. Also wirklich nur praktizieren, genauso zu sitzen wie der Buddha, hat die Wirkung, dass du in dem Moment Buddha bist. Aber letztendlich möchten wir natürlich immer noch herausfinden, was jetzt das wirkliche Zen ist. Denn wenn ich sage, 5 Minuten sitzen, 5 Minuten Buddha, was ist dann mit den anderen Stunden des Tages? Bin ich dann, sobald die 5 Minuten vorbei sind, wieder nicht mehr Buddha? Oder muss ich dann die ganze Zeit rumlaufen wie ein Buddha? Wie läuft ein Buddha rum? Wie ein sitzender Buddha aussieht, das ist klar. Dafür gibt es glücklicherweise jede Menge Statuen, die man sich angucken kann und Handhaltung. Aber im wirklichen Leben, im freien Leben, gibt es diese Möglichkeiten nicht. Wie können wir herausfinden, was wirklich Zen ist? Wenn wir uns klar machen, was Vorstellungen sind, also einerseits, dass wir unsere Reaktion darauf sind, dass wir mit unserem Erleben nicht einverstanden sind, und andererseits, dass Vorstellungen letztlich bewirken, dass wir uns von unserer Wirklichkeit trennen, dann kommen wir vielleicht ein bisschen dahin, was Zen üben bedeuten könnte. Und das ist insofern schwierig, als es auch wieder unserem ganz normalen Mechanismus, mit der Welt umzugehen, radikal widerspricht. Unser normaler Mechanismus ist halt wieder, was ich sagte, das kybernetische System, Ist-Zustand, Soll-Zustand, was muss ich tun, um dahin zu kommen? Ist-Zustand ist, ich bin nicht erleuchtet, ich bin nicht befreit, ich bin nicht Buddha. Soll-Zustand, Vorstellung, erleuchtet, befreit, Buddha. Und dann fängt unser Geist an, herauszufinden, wie ich jetzt diese Brücke oder diesen Weg überbrücken kann, wie ich über diese Lücke springen kann. Und in unseren normalen alltäglichen Situationen, wenn ich herausfinden will, wie ich an eine Banane komme oder sowas, ist dieses Verfahren hilfreich. In genau dieser Situation aber erzeugt diese Vorstellung erst das Problem. Die Vorstellung, dass ich hier bin und der Zustand eines Buddhas weit von mir entfernt ist, erzeugt das Problem. Das ist das Problem mit den Buddha-Statuen. So toll sie sind und so schön wir sie finden, und sie immer so friedlich wirken und irgendwie zeigen, wie es aussehen könnte, kein Problem zu haben, haben sie eben auch den Nachteil, dass sie uns sofort dahin setzen, dass wir sagen, okay, das ist echt weit entfernt. Das ist sehr, sehr, sehr weit entfernt. Für die meisten Buddhisten bedeutet es, das ist in diesem Leben nicht zu schaffen. Diesen breiten Graben, dieses Meer, werde ich nicht überwinden können in diesem Leben. Alles, was ich tun kann, ist ein bisschen Vorarbeit machen. Und zwar ein bisschen Vorarbeit heißt, ich muss mich mein ganzes Leben lang bemühen, hart arbeiten, gute Taten verbringen und so weiter und so fort. Und damit komme ich ein kleines Stück näher an das Buddha-Sein heran. Und je extremer diese Vorstellung ist, desto schlimmer ist es. Also für je unerreichbarer ich den Buddha halte, desto schwieriger wird es. Wenn ich das glaube, dass das in diesem Leben nicht zu schaffen ist, dann denke ich natürlich auch überhaupt nicht darüber nach, wie das sein könnte. Und dann bin ich eigentlich, obwohl der Buddhismus eine nicht-theistische Religion ist, wenn es überhaupt eine Religion ist, bin ich eigentlich in der gleichen Situation wie in einer theistischen Religion. Hier bin ich, da ist Gott. Gott ist für mich unerreichbar und eigentlich kann ich den, weil er so weit von mir entfernt ist und so weit über mir steht, eigentlich nur um Gnade bitten oder um Unterstützung, um Hilfe. Und das ist auch genau das, wie Buddhismus sehr oft praktiziert wird. Der Buddha ist eine Art Gott. Und was ich in diesem Leben tun kann, ist eigentlich nur immer an ihn denken und seinen Namen rezitieren. Und wenn ich dann Glück habe, gibt es irgendwann einen Traum, in dem mir der Buddha erscheint. Und dann wache ich in sein Paradies auf. Und wenn ich diesen Traum gehabt habe, Paradies bedeutet, nach meinem Tod komme ich in das Buddha-Land dieses Buddhas und von da an wird es dann einfacher. Weil dann habe ich die notwendige Vorarbeit gemacht, der Graben ist etwas kleiner geworden, und von da aus ist es zu schaffen in einem Leben. Im Zen wird versucht, diesen Graben nicht zu überspringen, sondern ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Wenn Mazu sagt, wenn jemand behauptet, Zen sei etwas Bestimmtes, so schießt er völlig daneben, dann heißt das eigentlich nur, wenn du glaubst, Zen ist etwas Bestimmtes, was du erreichen könntest, ein bestimmter Ort, eine bestimmte Fähigkeit, ein bestimmter Geisteszustand, der nicht jetzt da ist, dann liegst du falsch. Und dann wirst du dich dein ganzes Leben lang im Kreis drehen, solange du in dieser Vorstellung verharrst. Und obwohl Zen-Lehrer das seit Ewigkeiten sagen, ist es für uns, die wir ihnen nachfolgen, quasi unmöglich, das zu akzeptieren. Es ist wirklich nicht möglich zu sagen, dass das einfach so ist. Es ist für uns nicht akzeptabel zu sagen, es gibt überhaupt keinen Graben. Mir fehlt nichts. Mir fehlt wirklich nichts. Es ist okay so. Es ist okay so in dem Sinne, dass ich mir nicht vorstelle, Befreiung bestünde daran, irgendwo anders hinzukommen. Das würde nämlich letztendlich bedeuten, dass ich akzeptieren muss, dass es wirklich genauso ist, wie es jetzt ist. Und das würde auch bedeuten, dass ich niemand mehr habe, auf den ich mich verlassen kann. Der Buddha ist, wenn er nicht als Gott gesehen wird, dann zumindest ganz gerne eine Art Papa oder Mama. Ein allmächtiges Wesen in unserer Kindheit ist natürlich, während wir dann aufwachsen, irgendwann an Faszination verliert, Aber bis dahin ist das jemand, auf den ich vollkommen vertrauen kann. Das ist meine Ausrichtung. Er sagt, das ist der richtige Weg. Und wenn ich mal selbst nicht weiß, wie es weitergeht, kann ich den fragen. Das machen wir natürlich auch mit Lehrern. Haben wir irgendwann mal wahrscheinlich mit unseren Eltern so gemacht. Und bedeutet letztendlich auch, dass ich nicht akzeptiere, dass ich für meine Freiheit selbst verantwortlich bin. Und dass ich wirklich alles weiß, was ich wissen muss. Wenn Leute anfangen mit Koranarbeit, dann ist das für sie immer schwierig. Dann kommen diese Geschichten und dann sagen, woher soll ich das wissen? Ich kenne das nicht. Ich bin kein Buddhist. Ich bin nicht als Buddhist erzogen worden, hatte keinen buddhistischen Konfirmandenunterricht. Woher soll ich wissen, warum der Buddha Tee kriegt? Das ist wahrscheinlich irgendwie, muss man wahrscheinlich ein bisschen was wissen. Nein, im Zen ist es immer so, alles, was du wissen musst, weißt du schon. Zu 100%. Es gibt nichts, was dir nicht zugänglich ist. Es gibt keine Freiheit, die dir nicht zugänglich ist. Es gibt auch keine Methode in dem Sinne, dass du woanders hinkommen müsstest. Keine Wundermittel, die du bräuchtest, die dir nicht zugänglich sind. Es sind keine Fähigkeiten, die du mit Mühe erst erwecken müsstest. Weil wir das nicht akzeptieren wollen und weil wir so nicht gestrickt sind, bauen wir uns dann so einen Weg. Zen ist ein Nicht-Stufenweg. Es gibt ganz viele buddhistische Wege, die Stufen haben. Erst kommt der erste Schritt, der zweite Schritt und so weiter und so fort. Fängt man an mit ein bisschen Achtsamkeit und ein bisschen Zufluchtübungen und so weiter und so fort. Und man schreitet nach und nach fort. Und ganz am Ende ist man dann am Ziel angekommen. Und das ist eine sehr angenehme Vorstellung für uns. Ich spiele ja seit einigen Jahren auch Go. Und beim Go-Spielen, genau wie bei Kampfsportarten, kriegt man so Gürtel oder Schülergrade. Das heißt, man fängt als 35 Q an, 35. Schülergrad. Und dann nach und nach, wenn man beim Spielen besser wird, dann steigt man so langsam auf. Also wenn man einen 30 Q schlagen kann, dann wird man 29 Q. Und das Schöne und Verlockende daran ist, wieder, ich weiß ja, wo ich stehe. Ich kann mich einsortieren, ich habe eine Positionsbestimmung. Ich bin zwar nicht perfekt, aber ich bin schon ein bisschen besser als vor einem Jahr. Und das ist das, was wir gerne hätten, wie wir mit der Welt umgehen. Natürlich hätte ich das auch gerne im Zen. Ich würde jetzt gerne wissen, an wie viel Q ich im Zen bin. Oder ob ich vielleicht schon ein Shodan bin. Ein Meistergrad hätte. Das kann man auch wieder unterscheiden zwischen Profi- und Amateurmeistern. Das ist übrigens im Zen auch so. Also jemand, der Abt in einem Kloster ist und da seit 50 Jahren praktiziert, der hat eine ganz andere Lehrfähigkeit, sage ich mal, eine ganz andere Intensität im Umgang mit Schülern. Tatsächlich gibt es da große Unterschiede in der Tiefe der Verwirklichung. Aber entscheidend ist, im Zen geht es nicht darum. Im Zen muss man genau das fallen lassen. Und muss genau dahin kommen, dass dieser Wunsch, etwas erreichen zu wollen, tatsächlich als das Problem angesehen wird. Die beiden Schüler, der Laie und der Mönch, geben zwei Antworten darauf, was Zen sein könnte. Die Frage an euch als Schüler ist, für euch selbst herauszufinden, was es bedeutet, was Zen ist. Und wie ihr Zen praktizieren könnt. Und wie ihr das die ganze Zeit während des Sessions machen könnt. Wie ihr die ganze Zeit wirklich diesen Geist bewahren könnt, dass ihr 100% hier seid und nicht versucht, irgendetwas zu erreichen. Keine besondere Tiefe zu erreichen, kein Samadhi zu erreichen, sondern einfach nur zu versuchen, hier zu bleiben. 100%. Und wenn euer Geist euch erzählt, dass es darum geht, jetzt irgendwo anders zu sein, in irgendeiner Hinsicht, wenn er euch erzählt, es wäre schöner, zu Hause zu sein, oder wenn er euch erzählt, es wäre schöner, wenn ihr erleuchteter wäre, einfach zu sagen, okay, aber das lasse ich jetzt weg. Wenn jemand behauptet, es sei etwas Bestimmtes, so schießt er völlig daneben. Jedes Mal, wenn so ein Gedanke aufkommt, dass es um etwas Bestimmtes ginge, sich immer wieder klar zu machen, nein, das schießt völlig daneben. Lass es. Bleib hier. Nur hier. Hi.